Thank you, Bernd. Danke vielmal für euren Einsatz, für die Zeit des Lobpreises, für euren Dienst an uns und an unserem Gott. Gott segne euch dafür. Danke. Ich möchte zuerst beten. Herr Jesus, du bist das lebendige, in Fleisch gewordene Wort. Durch dich ist alles, was wir sehen und was wir erleben, entstanden. Und wir sind hier heute Morgen, weil wir ein Wort von dir brauchen. Und ich bitte, sprich her, deine Diener und deine Kinder warten. Amen. Guten Morgen. 2017, wir feiern das Jahr 500 Jahre Reformation. 1517, 2017. Wir feiern die Reformation und die fünf Soli der Reformation. Die sind wie Säulen, die uns tragen. Und ich merke, es gibt gerade fünf Säulen hier im Saal. Die fünf Solis, die uns tragen, wie die Säulen das Gebäude tragen. Und wir feiern das. Ich habe gerade bemerkt, vorgestern, wir feiern auch 501 Jahre deutsches Reinheitsgebot. Einige von uns haben das Gebot ausprobiert, aber es kam ein Jahr vor der Reformation. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird uns bestimmt Matthias morgen erklären. Es gibt bestimmte Themen, die ein wenig prekär sein können, wenn ich anfange, darüber zu sprechen. Zum Beispiel, wenn ich über Biologie rede, kann ich wirklich ganz begeistert sein. Das Problem ist, dass nicht jeder über Biologie so begeistert ist wie ich. Ein ähnliches Thema ist die Geschichte. Nach der Biologie war Geschichte mein Hauptfach in der Uni. Und im theologischen Seminar war mein Lieblingsfach Kirchengeschichte. Aber für manche Leute ist die Geschichte todlangweilig. Ich freue mich sehr für die Chance, heute ein bisschen über die Reformation zu reden. Ich finde die Reformation eine unglaublich spannende Geschichte. Aber für diejenigen von unter uns, die die Geschichte nicht mögen, werde ich versuchen, nicht allzu viel Zeit in die Geschichte zu verbringen. Das ist ein Balance. Ne? Sola Scriptura, das ist unser Thema für heute Morgen. Alleine die Schrift. Heute Morgen möchte ich drei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte betrifft mich. Nicht, weil ich so besonders wichtig bin, sondern weil ich die Geschichte am besten kenne. Kennt ihr die Gideons? Ist das ein Begriff, die Gideons? Gideons, die Gideons International heißt es. Das ist eine weltweite Organisation und sie verteilen Bibeln. Überall. Wahrscheinlich hast du so eine Gideon-Bibel in einem Hotelzimmer gesehen. Oder im Militär. Vor etwa 30 Jahren machten die Gideons eine Verteilaktion an meiner Universität in kanadischem Vancouver. Sie verschenkten neue Testamenten an den Studenten dort und so habe auch ich eins bekommen. Vorher habe ich nicht viel mit der Bibel zu tun gehabt. Ich absolvierte meine Primar- und Sekundarschule in einer religiösen Schule. Dort, von Zeit zu Zeit, lassen wir aus der Bibel. Aber in dieser Schule wurde das Buch seltsam betrachtet. Und wir sollten die Bibel nicht alleine lesen. Wenn es um religiöse Fragen ging, war die Erwartung, einfach das zu glauben, was uns gesagt wurde. Die Autoritäten waren die Schule und die kirchlichen Institutionen. Nach meinem Abschluss von dieser Schule war ich ein Atheist. An der Uni merkte ich eine wachsende Leere in mir. Ich erkannte auch, dass Atheismus meine Fragen nicht stillen konnte und fing an, geistliche Dinge zu forschen. Zu dieser Zeit lernte ich einige Christen kennen, die erstaunliche nette Leute waren. Sie haben meine Vorbilder oder meine Verurteilungen zerstört. Ich wurde neugierig. Und so war es, als ich das Neue Testament von den Gideons erhielt. Ich las es leidenschaftlich und hatte große Freude. Kurz danach erlebte ich eine Krise. Ich erfuhr, dass meine Cousine Selbstmord begangen hatte. Und ich konnte die Welt nicht mehr verstehen. Eine christliche Kollegin von mir hat mich zum Kaffee eingeladen und hörte meine Fragen und Verzweiflungen zu. Nach einer Weile fragte sie mich, was ich für eine Beziehung zu Gott hatte. Eigentlich eine komische Frage und doch nicht. So fing meine Bekehrung an. Meine Erfahrungen mit der Bibel haben mich vorbereitet. Und so konnte ich das Angebot annehmen, ein Kind Gottes zu werden. Unsere zweite Geschichte. Wir gehen 500 Jahre zurück. Also 1517, ein Jahr nach dem deutschen Reinheitsgebot. Martin Luther war ein junger Mann aus Sachsen-Anhalt. Das muss nicht weit von hier sein, ja? Die Gesellschaft zu Luthers Zeit war sehr religiös und von geistlichen Missständen geprägt. Die Kirche wurde als eine von der apostolischen Nachfolge definierte Institution gesehen. Also es war eine Institution. Alle geistliche Autorität ruhte in dieser Institution und mit den Leuten, die es führten. Eine Auswirkung dieser Auffassung war zum Beispiel die Verbreitung des Ablasshandels, was der Roger uns gestern so gut erklärt hat. Hier wurden Vergebung und Versöhnung wie Ware behandelt, vermarktet und verkauft. In dieser Welt wuchs Martin Luther auf. Luther war akademisch begabt und zuerst sollte der junge Martin Jura studieren. Im Sommer 1505 kehrte Luther nach einer Heimreise zur Uni zurück. Während eines Gewitters schlug ein Blitz in der Nähe von ihm und er hatte große Angst vor dem Tod und vor dem göttlichen Urteil. Er schrie um Hilfe und versprach, Mönch zu werden. Kurz danach verließ er die Uni, verkaufte all seine Bücher und trat in ein geschlossenes Augustinerkloster. Hier befolgte Luther die Ordensregeln so genau und streng, dass er sehr schnell vorwärts kam. Er stürzte sich in Gebet, Fasten und asketische Praktiken, ohne Schlaf zu gehen, düstere Kälte ohne Decke zu halten und sich zu flachen. Als Mönch litt Luther unter großen Gewissensnöten. Er verzweifelt an seiner unüberwindlichen Sündhaftigkeit, trotz täglichen Beichte. Martin Luther versucht durch Hingabe und Leistung, seinem Gott zu gefallen. Aber je mehr er leistete, umso weiter fern war sein Gott. Luther promovierte in biblischen Studien und wurde Professor an der Universität Wittenberg. Während seiner Vorträge über die Psalmen und wichtiger ein Studium des Römerbriefs, begann er einen Ausweg aus der Dunkelheit zu sehen. Er begann zu begreifen, dass die Gerechtigkeit Gottes eine Gabe Gottes ist. Und mit diesem neuen Verständnis kamen andere, von der Kirche, von der Erlösung und von der Bibel. Luther sah, dass sein neues Verständnis nicht mit dem Zustand der Kirche seiner Zeit übereinstimmte. Er formulierte seine Bedenken in einem Dokument, ein Buch, das heißt Disputation über die Leistung und Wirksamkeit von Ablässen. Wir kennen das Buch besser unter dem Namen 95 Thesen. Und laut Tradition, am 31. Oktober 1517 nagelte er eine Kopie an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Ich weiß, das ist umstritten in manchen Kreisen, aber das ist die Tradition. Die Absicht dieser 95 Thesen war eigentlich, eine akademische Diskussion der aufgeworfenen Fragen zu fördern. Aber die Herrscher der Kirche zu dieser Zeit waren nicht daran interessiert, eine akademische Diskussion zu haben. Ein Prozess gegen Luther war angefangen und er wurde schließlich zum Reichstag in Worms gerufen. Vor dem Kaiser und Machthaber Europas wurde Luther gefordert, seine Thesen zu widerrufen. Er erbittet sich Bedenkzeit und danach lehnte er mit diesen Worten einen Widerruf ab. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich und kann nichts anderes. Gott helfe mir. Amen. Das sind mächtige und mutige Worte vor den Machthabern der Welt. Und ob Luther wirklich hier stehe ich sagte, wird unter den Akademikern diskutiert. Aber ehrlich gesagt, wenn ich manche Akademiker lese, fange ich an zu zweifeln, ob ich existiere. Aber das ändert nicht die Wichtigkeit von dem, was er sagte. Luther zeigt hier ein wichtiges Erkenntnis von geistlicher Autorität. Nicht die institutionelle Kirche oder irgendeine Herrscher der Kirche war die Autorität, sondern die Schrift, die Bibel, Gottes Wort. Sola Scriptura, alleine die Schrift. Das war die Auswirkung dieses Erkenntnisses. Nicht eine Institution oder eine Tradition, sondern das Wort Gottes allein bestimmt, was wir als wahr behalten. Sola Scriptura hat die Welt zu Luthers Zeit geprägt und prägt uns heute noch. Was wir bekennen und predigen, muss auf der Wahrheit der Heiligen Schriften basiert sein. Mit diesem Satz gehen wir zu unserer dritten Geschichte heute Morgen. Vor etwa 2000 Jahren empfing ein junger Mann einen Abschiedsbrief von seinem Freund und geistlichem Vater. Der Mann hieß Timotheus und er war ein Pastor und Leiter in der Urgemeinde Jesus. Der Absender des Briefs war Paulus, der Apostel zu den Nichtjuden und unermüdlicher Missionar und Evangelist. Paulus saß im Gefängnis und erwartet, seine Hinrichtung. Er nahm sich aber Zeit, seine jungen Mitstreiter zu ermutigen, zu ermahnen und zu segnen. Paulus hatte Sorge wegen ihrer Lehre in der Gemeinde und ermahnte Timotheus, treu zu bleiben. Er forderte Timotheus heraus, an dem Glauben festzuhalten, das Paulus vorgelebt hatte und was er in die Bibel gelernt hat. Wir lesen in 2. Timotheus Kapitel 3 von Vers 15: Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzählt uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Der Timotheus ist multikulturell aufgewachsen. Er war jüdisch und griechisch geprägt. Als Jude hat er die Schrift als Kind gelernt, also das Alte Testament. Normalerweise hat ein jüdisches Kind bis zum 12. Lebensjahr die gesamte Schrift auswendig gelernt. Das gilt für Jungs und Mädels. Erst mit 13 wurde ein Junge in die Gesellschaft aufgenommen mit dem Bar Mitzwa oder wurde ein Mädchen verlobt. Die Schriften sind ein Fundament und ein Maßstab, damit wir die Dinge messen können, damit wir im Leben konfrontiert sind. Stimmen Sie überein? Stimmt das, was wir heute als wahr betrachten, im Vergleich zu dem, was Gott als Wahrheit sagt? Gott widerspricht sich nicht. Zu Luthers Zeit kannten nur sehr wenig die Bibel. Das war auch in der Kirche so. Ich denke, unsere Zeit ist in gewissen Dingen sehr ähnlich zu der Zeit von Luther. Die Menschen kennen die Bibel nicht und es fehlt ein Fundament. Wir glauben einfach oder glauben nicht. Aber kritisches Denken und Ehrlichkeit sind sehr selten zu finden. Im Vers 16 lesen wir, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Das heißt im Urtext, ist von Gott eingehaucht. Mir gefällt das Bild. Es ist ähnlich zur Schöpfungsgeschichte im 1. Mose, als Gott Adam schuf. Wir lesen dort, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Gott hauchte die Schrift ein. So wurde und wird sie lebendig. Dank der Reformation, dank Sola Scriptura, dank Martin Luther, Zwingli, Calvin, John Knox, Menno Simons und vielen anderen, haben wir die Bibel zurückbekommen. Sie gehört nicht mehr nur die Eliten, sie gehört uns und allen Menschen. Dafür haben wir viele Gründe, Gott dankbar zu sein. Aber wir wollen nicht in 1517 bleiben. Wir wollen nicht, dass aus Sola Scriptura ein lebloses Gesetz wird. Zum Schluss möchte ich ein paar Gedanken zum Begriff Wort Gottes teilen. Für die Juden war das Wort Gottes eine Offenbarung. Wir lesen öfters im Alten Testament etwas wie, das Wort des Herrn kam auf irgendeinen Prophet. Für die Griechen war das Wort ein philosophisches Konzept, ein Ideal. Das Echte war als Realität. Für uns Christen ist das Wort Gottes eine Person. Das fleischgewordene Wort Jesus Christus. Und ich denke, wir werden morgen, neben den Erklärungen von dem Reinheitsgebot, viel mehr von diesem Wort kennen. Mein Reformationswunsch für uns alle und mein Gebet ist, dass wir viel, viel mehr von diesem Wort erkennen und erleben. Mein Wunsch ist, dass Gott durch die Schrift viel mehr zu mir und zu dir redet und dass wir es hören. Dass er die Worte einhaucht und den Lebensatem in unserem Leben bläst. Dass wir es glauben und leben. Und ich denke an ein Beispiel. Wir hören in der Bibel, wir lesen, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Mein Wunsch und Gebet ist, dass wir das nicht nur hören und verstehen, sondern im Herzen glauben und ausleben. Das wird eine mächtige Reformation geben. Zum Schluss möchte ich beten. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man betet. Hier in den Westen, also Nordamerika und Europa, beten wir nach dem Shampoo-Prinzip, also mit Augen zu und möglichst unauffällig zu sein. In anderen Orten, zum Beispiel in Afrika, steht man mit offenen Händen so. Mir gefällt das Bild, es zeigt, wir haben leere Hände und wir wollen etwas empfangen. Wenn du willst, lade ich euch ein, so zu stehen und wir beten zu Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Du kennst uns alle. Du kennst unsere Nöte, unsere Zweifel, unsere Stärke und unsere Schwäche. Und ich bitte, Vater, dass du dich zu uns so offenbarst, wie wir das brauchen. Ich bitte, dass du dein Wort in unserem Herzen sprichst und lebendig machst, damit wir lebendig werden. Im Namen deines Sohn. Amen.